Ich habe es ja schon gesagt, dass wir heute Hans-Martin Stäbler zu Gast haben, der auch gleich die Predigt halten wird. Und damit wir ihn jetzt noch so ein bisschen besser kennenlernen, genau, habe ich drei Fragen vorbereitet.
Ganz live.
Ganz live. Also er weiß von nichts, aber Sie sind nicht böse.
Nein, ist alles gut. Ich grüße Sie heute an diesem wunderschönen Sonntag. Besonders natürlich auch die Tauffamilie. Zwei unserer Kinder wurden auch in dieser Kirche getauft. Das hat mich jetzt gerade noch mal dran erinnert.
Ich habe gelesen, dass Sie ursprünglich eine Ausbildung gemacht haben zum Starkstrom-Elektriker und was noch? Steuerungselektroniker. Und Sie sind aber dann nicht dabei geblieben, sondern sind ja dann in den Verkündigungsdienst und Reisedienst, haben viel Jugendarbeit gemacht, gepredigt, waren immer wieder unterwegs. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich wollte eigentlich Elektroingenieur werden bei Siemens und das war bei uns so eine gute Ausbildung in Reutlingen, das ist meine Heimat. Und das hat mir auch richtig Spaß gemacht und Freude gemacht und ich hatte ein klares Bild, was ich werden wollte. Und mit 19 Jahren hat Gott in mein Leben eingegriffen und ich habe Jesus Christus kennengelernt und das hat mein Leben verändert. Und dann kam ich in eine Jugendarbeit, wo wir sehr viel Schönes erlebt haben in einer spannenden, großen Jugendarbeit mit Jugendchor. Auch das hat mich jetzt gerade nochmal richtig erfreut. Und dann kam eines Tages jemand auf mich zu und sagt, Hans-Martin, du hast doch eine ganz andere Berufung. Du studier doch Theologie, geh in die Jugendarbeit, verkündig das Evangelium. Und dieser Impuls war so stark, dass er mich nicht mehr losgelassen hat und ich dann diesen Kurswechsel sozusagen in meinem Berufsleben gemacht habe und das habe ich auch nicht bereut.
Die Arbeit hat ja immer so ganz unterschiedliche Facetten. Es gibt die Dinge, die man unglaublich gern macht, wo einem das Herz aufgeht und dann gibt es halt die Dinge, die halt gemacht werden müssen. Welche Aufgaben oder Bereiche haben Sie denn so besonders gern gemacht und was war eher das, was halt dazugehört hat?
Ja, ich habe große Werke geleitet in der Jugendarbeit, im CVDM oder dann später in CIW, Christen in der Wirtschaft. Und ich kann nicht sagen, dass mir es keinen Spaß gemacht hat, aber ich musste sehr viel organisieren, sehr viele Sitzungen, sehr viel Management. Und auch das ist spannend, irgendwo was zu gestalten und zu bewegen. Aber meine Leidenschaft war immer dort, wo ich Menschen begegnet bin und wo ich etwas von meinem Glauben weitergeben konnte, in Deutschland und auch im Ausland. Besonders Freude haben mir die Projekte auch in Afrika und Südamerika gemacht, wo ich viel, viel erlebt habe, wie Gott auch Neues gestaltet im Leben von Menschen.
Das ist gleich eine super Überleitung für die nächste Frage. Können Sie sich so an eine besondere Gotteserfahrung noch erinnern, die Ihnen einfach immer noch die Ihnen einfach noch präsent ist?
Ganz ehrlich, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe so viele Gotteserfahrungen gemacht und dafür bin ich auch dankbar. Aber eine große Erfahrung, vielleicht war jemand von Ihnen, von euch auch mit dabei, war damals, als wir in der Schleierhalle waren, Welcome, war eine große Veranstaltung, 12.000 Leute in der Schleierhalle in Stuttgart und wir haben dort eine Woche lang der Verkündigung mit Sport und viel Zeugnis und so gehabt. Und am letzten Abend, die Halle war total voll, kam 8:55 ein Telefonanruf von der Polizei in Stuttgart, in der Hauptwache, die uns gesagt habe, ich war da in der Verantwortung mit für dieses Festival und die uns gesagt haben, in 5 Minuten soll eine Bombe hochgehen hier in der Schleierhalle. Das war damals eine sehr umkämpfte Situation auch und die Polizei hat gesagt, das ist sehr ernst zu nehmen, also ist nicht nur irgendein Fake. Und wir können aber nichts mehr machen, haben die Polizisten gesagt, man kann in so kurzer Zeit so eine Halle nicht räumen. Überlegen Sie, was Sie machen. Und das werde ich nicht vergessen. Wir haben dann zu Gott geschrien, zu zweit, vorne, und haben gesagt, Herr, zeige uns jetzt, was wir tun sollen. Und wir haben gebangt und gebetet und die Veranstaltung musste weiterlaufen. Die Verkündigung war schon in Gang. Und dann geht der Zeiger so immer weiter und auf 9 Uhr und Gott hat diese Bombe gehalten, die man am nächsten Tag gefunden hat. in den Toilettenanlagen. Aber das war eine ganz große Erfahrung, auch der Hilfe und Bewahrung Gottes.
Noch eine letzte Frage. Sie sind ja viel unterwegs, machen auch viele Dienste. Was machen Sie denn so in der Freizeit, um auch so ein bisschen aufzutanken?
Ja, ich liebe das Fahrradfahren. Wir haben auch unsere Fahrräder mitgebracht. Heute mit E-Bike, ehrlich. Aber das hat, ist einem Alter geschuldet ein bisschen. Vor allen Dingen auch den Bergen, weil wir fahren gerne auch im Gebirge. Das macht richtig Spaß. Und Schwimmen ist das andere. Ich komme gerade vom Chiemsee und wir waren letzte Woche da richtig wunderbar schwimmen in diesem herrlichen Wasser. Also es sind so zwei Dinge neben den Diensten, die ich gerne tue, und neben unserer großen Familie. Wenn man 11 Enkelkinder hat, dann ist Jugendarbeit und Power zu Hause. Und neben den vielen Reisen auch zu Projekten in Afrika, in Namibia oder an anderen Stellen in Israel. Also unser Leben ist sehr bunt und vielfältig geblieben.
Vielen Dank für den Einblick, den Sie uns ein bisschen gewährt haben. Und
danke für die Fragen. Liebe Gemeinde, liebe Tauffamilie, ich grüße euch mit dem biblischen und hebräischen Friedensgruß Shalom. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. An diesem Sonntag können wir das, was ich gleich lese in dem Predigttext, gut nachempfinden. Es war auch dort in Israel und ist bis heute sehr heiß in den Sommermonaten. Und deshalb suchten die Menschen, auch Jesus damals schon, Stellen, wo es frisches Wasser gibt. Wasser ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. Frisches Lebenswasser bietet Jesus an, umsonst. Und an den Wasserstellen des See Genezareth oder wo wir jetzt heute hingehen, ganz im Norden von Israel, an den Quellen des Jordan, haben sich die Menschen gesammelt. So nehme ich euch jetzt mit nach Banyas. Manche waren vielleicht schon mal dort in Israel. Hat jemand schon mal eine Israel-Tour gemacht? Auch doch einige, die können das jetzt ganz hautnah miterleben. Ich nehme euch mit nach Banyas. Caesarea Philippi war dort eine große römische Stadt zur Zeit Jesu im Norden. Die drei Jordanquellen Dan, Izbani und Banyas unterhalb dem Hermongebirge, dem höchsten Berg im Norden, bis 2800 Meter hoch. Ein Grenzgebiet eigentlich, ein Spannungsgebiet war das immer zwischen Libanon, Syrien und Israel. Jordanien spielt auch noch eine Rolle mit. Und dort war die große römische Stadt Caesarea Philippi, also dem Kaiser gewidmet von Philippus, Herodes Philippus. Und die römischen Städte, die sahen ja damals wie heute, wenn man Ausgrabungen sieht, alle irgendwie ähnlich aus. Da gab es den Cardo, die Herzstraße, den Boulevard, die Einkaufsstraße. Dann gibt's immer ein Theater, Brot und Spiele. Dann gibt's Hypodrom. Dann gibt's vor allen Dingen Wellnesskultur. Das ist übrigens nichts Neues, sondern im römischen Zeit war das wirklich der Hit. Warme und kalte Bäder dort an den Wasserstellen. Es gab dort Kaiserkult. Und es war ein reges Treiben. Aber eigentlich ist dieser Platz Banyas noch viel älter. Wer da mal hinkommt, der wird dort eine große Wand, Steinwand sehen. Und dort gibt's ein Heiligtum für den Gott Pan. Das ist ein Hirtengott, der im Griechentum, in der römischen Kultur verehrt wurde, Naturreligion. Es gibt viele Geschichten über diesen Gott Pan. Wir kennen das auch ein bisschen vom Wort her. Zum einen wird er als sehr musikalischer Gott gezeigt mit der Panflöte. Oder man erzählt von ihm, dass er sich furchtbar aufregen konnte, vor allen Dingen, wenn er im Mittagsschlaf gestört wurde, und dass die Menschen bei dieser Aufregung des Gottes Pan in Panik geraten sind. Auch das kennen wir ein bisschen vom Wortstamm her. Ich nehme euch also mit an diesen bedeutenden Ort mit der alten Götterreligion, die auch erinnert an manche moderne Entwicklungen im religiösen Leben unserer Zeit. Naturreligionen sind in. Und hier war Jesus mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern unterwegs. Das war ja eine Wanderuniversität, die Jesus so mit seinen Jüngern gemacht hat. Die saßen nicht irgendwo in einem Betonbau, sondern die waren unterwegs auf dem Wege und stellten Fragen und Jesus antwortete und unterrichtete sie. Sie waren tagelang unterwegs. Jesus war ein guter Fußgänger. Wenn man diese Strecken heute mit dem Bus fährt, merkt man schon, was das für Entfernungen sind. Und Jesus ist mit seinen Jüngern dort gewandert. Der örtliche Background, und das ist ja in der Bibel auch spannend, das ist oft so, passt jetzt zu dieser besonderen Geschichte. Ich lese Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi, also von Banias, kam, fragte er seine Schüler, für wen halten die Menschen, die Leute, mit denen ihr zusammenkommt, die mit euch zusammenleben, für wen halten die Leute den Menschensohn, also mich? Die Jünger antworten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia oder Jeremia, einer der großen Propheten. Und Jesus fragte, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus als der Sprecher der Jünger, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias, auf den wir warten. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jonas, sagt Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Fels heißt es. An diesem Felsen in Banias. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Bösen wird sie nicht besiegen können. Ich will dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du auf Erden binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Herr, nun sprich zu uns durch dieses Wort heute Morgen. Amen. Ich habe drei Impulse, die kann man leicht mitnehmen in den Sonntagnachmittag oder in die neue Woche. Ich hoffe, dass Sie wenigstens einen Gedanken für sich neu entdecken. Das erste, Jesus stellt die Schlüsselfrage, die entscheidende Lebensfrage. Wer Neues entdecken will, wer vorwärts kommen will in seinem Leben, der muss Fragen stellen. Das ist nicht nur in der Jugendarbeit wichtig, sondern in jeder Altersphase, denke ich. Es gibt eine nette Geschichte vom jüdischen Nobelpreisträger für Physik, Isaac Rabin. 1944 bekam er den Nobelpreis für Physik. Und als er dann den Journalisten begegnete, stellte ihm einer die Frage, was hat sie eigentlich zu einem Nobelpreisträger gemacht? Was ist das Geheimnis hinter ihrem Leben, hinter ihrem Erfolg? Physiker halten keine großen Reden, sondern der gab nur eine ganz kurze Antwort und sagte damals, meine Mutter ist schuld. Die haben dann alle die Augen aufgemacht und gefragt, warum? Erklären Sie es uns doch. Und er sagt immer, wenn ich als kleiner Junge von der Schule kam, hat mir meine Mutter eine Frage gestellt, nicht die normalen Fragen, hast dein Vesperbrot gegessen, warst auch anständig und so weiter, hast gute Noten geschrieben. Nein, sie hat mir nur die Frage gestellt, Isaac, hast du heute eine gute Frage gestellt? Und das, so sagte er, hat mich neugierig gemacht. Deswegen bin ich Wissenschaftler geworden. Durch Fragen, das kennen wir alle, werden wir klug. Und Jesus war ein guter Pädagoge. Das können jetzt alle Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer hören. Jesus war ein guter Pädagoge. Man kann von ihm etwas lernen. Er hat elementar verkündigt und gelehrt. Jesus stellt Fragen. Er stellt die Schlüsselfrage. Was sagen die Leute über mich, den Menschensohn? Wie ist die Sicht der Menschen, auch der religiösen Menschen in der damaligen Zeit, und das gilt bis heute, wie ist die Sicht der Menschen über Jesus? Es gab damals viele Fans, denn sie haben ja erlebt, was Jesus getan hat, wie er Wunder getan hat, wie er ihnen zum Essen gegeben hat. Er hatte Fans. Manche sagen, ja, Johannes der Täufer ist sozusagen wieder unter uns. Andere vergleichen ihn mit Elia, dem größten Propheten Israels, oder mit Jeremia, einem tragischen Prophet. Das zeigt, die Menschen hatten damals schon eine hohe Achtung vor Jesus. Das ist bis heute geblieben. In unserer Welt gibt es sehr viel, wo Menschen sagen, ja, Jesus hat unsere Kultur geprägt. Wenn man nur die ganzen Kunstwerke betrachtet, oder wir waren jetzt gerade mit einer Gruppe und werden es nächste Woche nochmal sein, in Oberammergau. 5000 Menschen kommen jeden Tag zusammen, um 4 Stunden lang das Oberammergauer Passionsspiele mitzuerleben. Hohe Achtung vor Jesus. Übrigens auch in anderen Religionen. Im Judentum gibt es eine hohe Sicht von Jesus. Und im Islam ist Jesus einer der großen Propheten. Wir sehen in unserer modernen Gesellschaft auch, dass Menschen sagen, ja, doch, Jesus eine wichtige Persönlichkeit der Geschichte. Die Menschen damals haben Jesus erlebt, wie er war. Sie haben die langen Reden gehört, wo er Gottes Wort gesagt hat, die Liebe Gottes zu den Menschen gebracht hat. Das hat fasziniert. Sie haben die Wunder erlebt. Sie haben ihn als Lehrer erlebt. Sie haben ihn gefeiert, auch in der Gemeinschaft, der Tischgemeinschaft. Viele waren begeistert und sie haben auch erlebt, wie Jesus provoziert hat. Bis jetzt sind viele Jünger von Jesus fasziniert. Eine besondere Persönlichkeit. Wer ist Jesus? Es gibt eine Geschichte von Leonardo da Vinci, der große italienische Künstler. Der hat einmal den Auftrag bekommen, in einer römischen Kirche ein Christusbild zu malen, überdimensional groß. Er hat es mit seinen Mitarbeitern zusammen gemalt, über Monate hinweg. Und als das Bild fertig war, ist er zurückgetreten, wie das Künstler so tun. Man kann das gut nachempfinden. Und hat dieses Bild, dieses Gemälde betrachtet. Und dann wird berichtet, er ist erschrocken. Warum? Er hat dem Christus auf der Leinwand sein eigenes Gesicht gegeben. So ist es doch. Wir alle stehen auch als Christen in der Gefahr, dass wir uns einen Jesus zusammenbasteln, der in unser Schema passt. Für viele ist Jesus ein Vorbild für humaneres Handeln, und das ist ja wichtig in unserer Zeit. Für andere ist er der Religionsstifter unter vielen Religionen, der Gesetzeslehrer. Manche sagen, er hat ein großes Wort sozusagen im politischen, gesellschaftlichen Leben. Er war für die Schwachen. Manche haben dann auch schon geschrieben, er war der neue Mann, er hat die Kultur geprägt. Viele haben sich auch über Jesus geärgert. Aber Jesus will keine Allgemeinplätze. Er will nicht unser Bild, das wir uns von ihm machen. Deshalb spitzt er hier in dieser Geschichte zu und stellt ganz persönlich die Frage, die bis heute auch unser Leben durchzieht: Was meint ihr eigentlich? Du bist gefragt. Ich bin gefragt. Er kommt uns ganz nah, da kann man eigentlich nicht ausweichen. Was meinst du über mich? Fragt Jesus. Ich habe in meinem Leben, auch als Generalsekretär, viele Empfänge miterlebt. Viele Einweihungen von Häusern oder andere ähnliche Feste. Und da waren viele Leute immer dabei und haben Grußworte gehalten. Das ist so eine moderne Form der Christenverfolgung, wenn die Grußworte eins nach dem anderen kommen und man eigentlich nicht mehr kann und wartet nur auf das Buffet nachher. Und da haben manche dann irgendwo einen Kontakt nochmal zur Kirche ausgegraben. Ich werde das nie vergessen, wo einer der örtlichen Politiker dann gesagt hat, es war in Bayern, gesagt hat, ja, meine Oma, die war auch fromm. Schon Bezug zur Kirche. Oder ich bin früher als junger Mann einmal auf einem Zeltlager des CVM gewesen. Oder ich arbeite mit in der Diakonie und viele Dinge, die genannt werden sozusagen, wo man irgendwo seine Verbindung zu Jesus findet. Es geht nicht um unser Engagement, es geht nicht um die Verbindung, sondern es geht um die Schlüsselfrage für unser Leben. Ich habe es vorher schon erwähnt, als ich 19 Jahre alt war, wurde ich eingeladen zu einer großen Veranstaltung in unserer Stadthalle in Reutlingen, in der Listhalle. Und da habe ich an einem Abend erlebt, wie jetzt nicht mehr der Verkündiger, der mit uns diskutiert hat, 500 junge Leute, gesprochen hat, sondern wie Jesus mich ansieht, wie er mich gerufen hat. Eine klare Antwort war damals dran. Was meinst du? Wer ist Jesus für dich? Wir sind gefragt. Das Zweite, Petrus sagt dann, Jesus, du bist der Herr des Lebens, du bist die Schlüsselperson. Also die Schlüsselfrage und du bist die Schlüsselperson. Die Schlüsselperson der Geschichte, auch der Geschichte meines Lebens. Das war ein großes Bekenntnis, Christus der Messias. Jesus, er ist ganz anders, als wir ihn uns vorstellen. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen, die griechische Welt, von der wir auch geprägt sind, eine Dummheit, sagt Paulus. Wer ist Jesus? Jesus, so sagt Petrus hier, du bist der König der Welt. Und damals haben die Menschen das sich so vorgestellt, wie bis heute eigentlich manche das so vorstellen. Jesus muss machtvoll und stark sein. Gott muss der sein, der eingreifen kann in unserer Welt. Wer ist Jesus für mich? Ich empfehle Ihnen mal eine stille Minute an solch einem Sonntag oder sonst mal zu suchen und das mal für sich selber zu klären. Wer ist Jesus für dich? Ich will es persönlich sagen, für mich ist Jesus zum Ersten der Herr des Lebens. Er steht hinter unserem Leben. Und wenn ein Kind die Zusage in der Taufe bekommt, der lebendige Gott sagt Ja zu dir, ist es die große Zusage für unser Leben. Der Schöpfer steht hinter unserem Leben. Er sagt Ja zu uns. Er ist der Herr des Lebens. Dann zweitens, wer ist Jesus? Jesus ist der König, doch, er ist der King. Aber er ist der King nicht mit der Goldkrone, sondern mit der Dornenkrone. Er hat die Schuldfrage geklärt. All den Mist meines Lebens, all das Versagen, all die Schuld meines Lebens kann ich bei ihm abgeben und den Zuspruch erhalten, du kannst neu starten. Wer ist Jesus? Drittens, er ist der Meister der Liebe. Für mich ist das schönste Beispiel, als er das Handtuch rausgezogen hat, die Waschschüssel auf den Boden gestellt. Er hat sich hingekniet und hat seinen Jüngern die Dreckfüße gewaschen. Niedrigste Sklavenarbeit. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. So ist Jesus. Er ist gekommen, um uns zu dienen. Wer ist Jesus? Er ist der Herr des Lebens. Er ist der König mit der Dornenkrone. Er ist der Meister der Liebe. Und er ist der Herr der neuen Welt Gottes. Das gibt uns doch Hoffnung. Er hat den Tod überwunden. Er ist das Ziel unseres Lebens. Wenn wir auf dem Friedhof stehen, wenn wir uns verabschieden von Menschen, die wir lieb haben, dann wissen wir, sie sind geborgen, wenn sie an Jesus glauben, auch nach dem Tod. Es gibt ein modernes Lied, oder was ein Lied, das meine Freunde gesungen haben. Beatbetrieb hießen die mal als Band hier in Stuttgart. Und das Lied heißt, wer ist Jesus? Du bist mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher, mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer, mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut. Er erquickt meine Seele. Also die Schlüsselfrage, wer ist Jesus? Er ist die Schlüsselperson. Und zum Schluss, er spricht sein Schlüsselwort. Zu Petrus damals, aber das gilt jedem auch von uns. Du bist ein Fels. Dieses Wort aus dem, das ihr vorher gerade bekommen habt, dieses Wort aus dem Buch Josua, ist ja auch solch ein Wort. Er ist bei dir, sei stark und mutig. Du bist Petrus, der Fels. Jesus bekennt sich zu dem Bekenner, der Fels der Gemeinde. Petrus hat später an Pfingsten dann die Predigt gehalten. Er war berufen zum Leiter der Gemeinde. Er hat eine Vollmacht bekommen von Gott, Vergebung zuzusprechen. Darf ich mal so sagen, jeder, der irgendeinen Dienst in der Gemeinde tut, der tut es nicht nur so oberflächlich für sich, sondern unsere Dienste haben Ewigkeitsbedeutung. Ich staune darüber, was Jesus aus diesem schwachen Petrus macht. Petrus hat versagt, war ein Mann mit Lebensbrüchen, wie wir auch Lebensbrüche kennen. Er war nicht vollkommen. Aber das Bekenntnis zu Jesus gibt uns eine große Kraft zum Dienst. Das sind übrigens zwei Seiten der Medaille. Ich bekenne mich zu Jesus, dem Herrn, und er beauftragt mich zum Dienst in der Gemeinde. Durch uns will Gott seine Gemeinde bauen, in den Städten und Dörfern, in der Nachbarschaft, in der wir wohnen. Wir wissen immer, er trägt die Verantwortung, aber durch uns soll Liebe, Vergebung, Versöhnung in diese Welt hineinkommen. Unsere Zeit braucht heute Stabilität, Menschen mit Stabilität im Glauben, Felsenmenschen. Das Entscheidende aber sind nicht wir, war auch nicht der Petrus, sondern das Entscheidende ist Jesus, der die Schlüsselfrage stellt und uns Durchblick gibt. Das Entscheidende ist Jesus, der uns zu Persönlichkeiten des Glaubens, zu Felsenmenschen macht. Es gibt eine wunderbare Geschichte von John Newton. Der hat ein Lied gedichtet, das ich über alles liebe. Das Lied heißt Amazing Grace, allein deine Gnade genügt. Dieser John Newton war einer der grausamsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Der war Sklavenhändler. Und er kam aus einem frommen Elternhaus. Aber er hat das alles weggelegt. Immer wieder in Stürmen auf hoher See hat er mal wieder zum Gebet gegriffen, aber es hat nicht durchgehalten. Und dann hat Gott in sein Leben gesprochen und aus diesem Sklavenhändler, der eine neue Gesinnung bekommen hat, Vergebung erfahren hat, wurde ein Gemeindeleiter. Allein deine Gnade genügt. Jesus stellt die Schlüsselfrage. Jesus, er ist die Schlüsselperson. Und Jesus spricht ein entscheidendes Wort auch in unser Leben hinein. der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.